Der Herr ist auferstanden. Amen. Ihr Lieben, und unser tägliches Wort gibt er uns auch heute, stimmt? Genau. Es gibt ein Bibelwort, das mich beschäftigt hat in der Woche vor Ostern. Und zwar, ich dachte, ja, das hat ganz stark mit unserem Thema zu tun, was wir heute auch behandeln. Psalm 3, Vers 4. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre. Du bist der, der mein Haupt erhebt. Und Psalm 27, Vers 6. Und nun wird sich mein Haupt erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfervolle Jubel will ich bringen. Ich will singen und spielen dem Herrn. Du wirst mein Haupt erheben über alle meine Feinde. Er ist der Gott, der unser Haupt erhebt. Er ist der Herr, der dein Haupt erhebt. Das Haupt erheben, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, da wird jemand wieder eingesetzt. Da wird jemand wieder erhoben, in Stellung gebracht. Da wird jemand positioniert auf eine Position des Siegens. Er wird auf Augenhöhe gestellt. Hey, das ist doch was. Der Herr ist es, der dein Haupt erhebt. Er setzt dich wieder in Position, auf Augenhöhe. Haupt steht hier für den gesamten Menschen. Okay? Ein Teil steht für das Ganze, pars pro toto. Ja? Wenn drei Leute beten als Gemeindemitglieder, dann beten sie repräsentativ für die ganze Gemeinde. Mach dir das bewusst, wenn du betest und denkst, warum sind so wenige da? Es werden mehr werden und im Geistlichen stehst du als Teil fürs Ganze. Und so auch hier. Das Haupt steht für den ganzen Menschen, für das ganze Leben. Und natürlich hat das Haupt auch zu tun mit einer Spitzenstellung, mit einem Höchstwert. Ja? Vom Haupt her wird alles gelenkt. Das Haupt ist das, was regiert. Das heißt, wenn Gott sagt, oder wenn der Psalmist sagt, der Herr erhebt mein Haupt, dann sagt er damit aus, er setzt mich wieder in eine Spitzenposition ein, nämlich in die Position, die Gott für mich gedacht hat. Oder wir könnten auch sagen, Gott setzt den Menschen wieder in die Position ein, die er von Anbeginn an im Garten Eden für ihn gedacht hat. Und das, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist, das wird durch das Erlösungswerk wieder hergestellt. Der Herr ist es, der unser Haupt erhöht. Josef sagt, das gesenkte Haupt erheben, das bedeutet ja auch, die Demütigung oder die Minderung zu beenden und die entsprechende Person wieder zu Ehren zu bringen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Josef, einem der Väter im Alten Testament. Er war ja dann im Gefängnis, konnte alles nachlesen in 1. Mose 40 und es sind tolle Geschichten, die man dort lesen kann von den Erzvätern. Und bei Josef ist es so, durch Umstände kommt er ins Gefängnis und dort ist auch der Mundschenk und der Bäcker des Herrschers. Und er sagt dann prophetisch zu dem Mundschenken, nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen. Ja? Das Haupt erheben einer Person, die gedemütigt ist, bedeutet, sie wird wieder eingesetzt. Das Senken des Hauptes, das Niederschlagen der Augen, wenn es vom Menschen selbst ausgeht, kann auch ein Ausdruck von Demütigung sein oder von Selbsterniedrigung oder auch von Trauer. Ja? Und das Haupt eines anderen erheben, in der Bibel ist es eine gebräuchliche Redewendung dafür, dass eine Person, die sich in Trauer befindet, tröstend wieder aufgerichtet wird. Halleluja. Der Herr ist es, der dein Haupt erhebt. Ich wurde erinnert an so einen Text, den ich mal vor vielen Jahren gefunden habe. Er geht eigentlich auf Jimmy Buckingham zurück. Das ist für mich einer der bedeutendsten christlichen Schriftsteller aus der charismatischen Bewegung, ist schon beim Herrn. Und er hatte damals was sehr Kreatives, das habe ich mal ins Deutsche übersetzt. Und das macht so deutlich, wie Jesus das Haupt erhebt, nämlich über den Tod. Wie Jesus das Haupt erhebt über die alte Lebensweise und wie er das Haupt erhebt über die Hoffnungslosigkeit. Ihr könnt das gerade mal einblenden. Das liest sich dann so. Ich finde das Motiv so schön. Als Jesus mein Leben Korrektur gelesen hat, da machte er Verbesserungen in Rot, sein Blut. Er beseitigte alle Fehler und füllte die leeren Räume auf. Er brachte mein Denken in geordnete Bahn. Er stellte meinen Willen an andere Stelle. Er schrieb mein Ich kleiner. Er verband meinen Geist mit seinem Und er schrieb das Ende neu. Amen. Das sind so Korrekturzeichen. Einige, die mit redaktioneller Arbeit zu tun haben, können damit was anfangen. Für die anderen ist es vielleicht trotzdem schön. Okay. Er erhebt unser Haupt. Er schreibt unser Leben neu. Er macht Korrekturen. Er liest unser Leben Korrektur. Halleluja. Lass Jesus mal dein Leben Korrektur lesen. Ja. Dann werden einige Dinge geändert. Und das Beste ist, das Ende wird neu geschrieben. Das Ende wird umgeschrieben. Es ist nicht das dunkle Loch, das auf dich wartet oder die Hoffnungslosigkeit oder die Verzweiflung, sondern es erwartet dich die Herrlichkeit. Amen. Er erhebt unser Haupt. Das Erste, was er tut, ist, er erhebt unser Haupt über den Tod und die Todesfurcht. Die Auferstehung Jesu. Frage, ist das jetzt das Ende oder der Anfang der Geschichte? Ja, wir sagen immer Höhepunkt der Erlösung, Ostersonntag, der Höhepunkt nach dem, was am Palmsonntag begonnen hat. Aber ganz ehrlich, Leute, die Auferstehung Jesu ist nicht das Ende der ganzen Geschichte. Sie ist aber ein wichtiger Zwischenstopp als Abschluss des Erlösungsgeschehens vom Garten Gethsemane über den Hügel Golgatha bis hin zum Gartengrab. Da ist die Auferstehung ein wichtiges Zwischenergebnis. Aber die Auferstehung ist nicht der Endpunkt der ganzen Geschichte, sondern der Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Es wird nie mehr so sein wie vorher, auch wenn es noch Tod und Leid und Krieg und Verfolgung gibt. Jemand hat mal gesagt, der Tod kämpft um sein Leben, aber er hat schon verloren. Nicht schlecht, ja? Jemand anderes sagte mal, Psalm 23 spricht vom Tal des Todesschattens, nicht vom Tal des Todes. Und sagte etwas glaubenskraftvoll, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Als Johannes zum Grab Jesu kommt und hineinschaut, was wird gesagt in Johannes 20? Er sah alles und er glaubte. Was hat Johannes gesehen? Was war denn im Grab? Es waren dort die abgelegten Leichentücher als ein Zeichen Jesu, dass er dem Tod endgültig abgesagt hat. Er hat nicht auf Wiedersehen gesagt, sondern never again, ich komme hier nie wieder her. Der totalitäre Anspruch des Todes auf alles, was lebt, ist etwas, was Menschen spüren, was sie zum Ausdruck gebracht haben, in Liedern, in Gedichten, in Romanen. Genauso wie das andere große Thema, nämlich die Liebe, die stärker ist als der Tod. Das große Thema, die Macht des Todes, immer wieder begegnet sie dir in Theaterstücken, in Liedern, in Musicals. Aber hier ist es nicht jemand, hier ist es nicht die Geschichte von jemandem, der versucht, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Ja, es gibt ja diese Geschichten, wo jemand dann, der Tod kommt und er versucht dann noch was rauszuhandeln oder ihn zu überlisten. Vielleicht habt ihr mal so einen Film gesehen, so ähnlich wie Jedermann, sowas. Aber Jesus hat dem Tod nicht versucht, ein Schnippchen zu schlagen. Er hat ihn ein für alle Mal überwunden. Und das ist nicht nur theologisch von Bedeutung, sondern existenziell. Es betrifft dein und mein Alltagsleben. Ihr Lieben, wenn wir von der Auferstehung Jesus sprechen, dann geht es nicht um irgendwelche theologischen Richtigkeiten, sondern es geht um etwas, was unser Leben im Alltag von Grund auf verändert und unsere Lebensperspektive verändert. Wisst ihr, das Problem der Menschheit, das ist da nicht nur die Sünde. Es ist nicht nur die Trennung von Gott, sondern es ist auch die Folge, die Sünde mit sich bringt. Und diese Folge nennt die Bibel Tod. Aber durch sein Sterben am Kreuz hat Jesus uns von der Sünde befreit. Und durch seine Auferstehung hat er uns von den Folgen der Sünde, vom Tod befreit. Ohne Auferstehung wäre die Rechtfertigung, nämlich Gott spricht uns gerecht aufgrund unseres Vertrauens in das stellvertretende Opfer Jesu. Diese Rechtfertigung wäre ohne die Auferstehung kraftlos. Salopp gesagt, Operation gelungen, aber Patient gestorben. Es wäre kraftlos, wie ein zahnloser Papiertiger. Aber Jesus Christus hat den Tod zunichte gemacht. Er hat zugleich Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und er hat uns von aller Knechtschaft durch die Todesfurcht befreit. Glaube an die Auferstehung ist der göttliche Trumpf, der am Ende zählt und den Triumph sichert. Der Sieg über den Tod ist die Garantie für die zukünftige physische Auferstehung, die auf uns wartet. Oder Verwandlung, wenn wir noch leben, wenn der Herr zurückkehrt. Wisst ihr, ein Glaube an die Auferstehung ist auch ein Vertrauen in Gottes Bündnistreue. Das war ja auch das, was Abraham vorausgeschattet hat. Es heißt nämlich, er war überzeugt, dass Gott sogar Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und das versetzte ihn in die Lage, den Weg mit Isaak zu gehen. Aufgrund von Gottes Integrität konnte Abraham an die Auferstehung glauben. Und mit Isaak wurde er zu einem Schattenbild für den Vater im Himmel, der seinen geliebten Sohn auf dem gleichen Gebirge von Moria, denn dazu gehört der Berg Golgatha, hingibt, um ihn nach 3 Tagen aus den Toten aufzuerwecken. Er erhebt unser Haupt über den Tod und über die Furcht vor dem Tod. Amen. Er erhebt unser Haupt auch über die alte Lebensweise. Wisst ihr, im Grab bleibt nicht nur das Leichentuch zurück, wo Jesus sagt, brauchen wir nie wieder, sondern im Grab bleibt auch das alte, verkehrte Leben und Wesen zurück. Ich bin frei von der alten Wesensart Adams. Die war geprägt von Misstrauen gegen Gott, von Rebellion gegen Gott und durch Angst vor ihm. Aber Adam liegt jetzt im Grab und meine Solidarität mit ihm ist gekündigt. Ich ergreife die neue Lebenswirklichkeit in Christus. Ich empfange ein Urvertrauen in Gott, Freude an seinem Willen und Sicherheit in seiner Liebe. Ich weiß, wer ich bin. Frei von den Schatten der Familiengeschichte, frei von Fehlprägungen meiner Erziehung, frei von Verhaltensmustern meines vorchristlichen Lebens, frei von christusfeindlichen Zwängen unserer Kultur. Ich nehme mein Erbe an. Ich kann anders leben, weil Christus lebt in mir. Ihr Lieben, Auferstehung ist mehr als Frühlingserwachen und Osterglocken. Es ist der Beginn einer neuen Lebensart. Ich finde das Wort Lebensart so cool, weil im Englischen würde man unter Art Kunst verstehen. Es ist eine neue Lebensart, eine neue Lebenskunst. Sei ein Lebenskünstler des neuen Lebens, das Gott in dich hineingepflanzt hat. Denn er erhebt dein Haupt über die alte Lebensweise. Amen. Sei ein Gnadenkünstler. Leb aus der Gnade Gottes. Er erhebt dein Haupt über das Alte. Und wo dich das immer wieder quält, in der Neuen Charisma gibt es einen Artikel über Heiligung. Da steht drin, was du ganz praktisch machen kannst, um das Alte im Grab zu lassen. Okay. Das Dritte. Er erhebt unser Haupt über Entmutigung und Enttäuschung. Ihr Lieben, im Grab von Jesus, im leeren Gartengrab, da gibt es kein Korpus eines toten Religionsstifters. Die Jünger treffen Jesus später außerhalb des Grabes wieder. Einen lebendigen Jesus, der ihnen und uns zuspricht. Es ist längst noch nicht vorbei. Es ist längst noch nicht vorbei. Das leere Grab spricht von Hoffnung auf ein neues Morgen. Es spricht von einem Neuanfang. Seit dem Auferstehungsmorgen ist es für dich nie wieder aller Tage Abend. Es gibt so ein Sprichwort, im Deutschen so eine Redewendung, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und das bedeutet, also so die poetische Variante wäre etwa, it's not yet over. Ja, es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht alles aus. Es ist der Ausdruck, dass irgendwie noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Aller Tage Abend würde ja meinen, das Ende aller Tage. Nämlich all deiner Tage. Es ist nicht das Ende des Tages gemeint, sondern das Ende aller Tage, das heißt dein Lebensende. Ja? Aber seit der Auferstehung Jesu soll es nie einen aller Tage Abend für dich und für mich geben. Wir erleben wohl irgendwann wahrscheinlich einen irdischen Tag, also einen Abend aller unserer irdischen Tage, okay? Aber ein Abend aller Tage ist das noch lange nicht, weil wir ewig leben. Weil es einen Auferstehungsmorgen gibt und weil das physische Sterben für Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, nicht zum Beginn eines ewigen Todes wird, sondern zum Eintritt wie eine Durchgangsphase in ein Leben mit Gott in Herrlichkeit für immer. Halleluja. Und das Erleben so viele Menschen, also es gibt so biblische Geschichten, die sind ja wunderbar. Zu Ostern Ist es gut, wenn man in der Karwoche mal so die Ereignisse durchliest, die geschehen sind vor dem Kreuz? Und wenn dann der Ostermorgen kommt, dann ist gut, sich nochmal die Auferstehungsberichte durchzulesen. Und da finden wir zum Beispiel desillusionierte Jünger, die in Emmaus wohnen. Da finden wir verunsicherte Fischer aus Galiläa. Und wir finden Frauen und Maria, die suchen dort im Gartengrab. Und Jesus gibt ihnen allen Hoffnung. Er erhebt dein Haupt über Hoffnungslosigkeit und Entmutigung. Schauen wir uns mal hier einige Beispiele an, die die Bibel uns nennt. Und wir wollen mal schauen, was uns das zu sagen hat. Vielleicht spiegelt sich da etwas von unseren Befindlichkeiten. Die Emmaus-Jünger, Kleopas und sein Freund, der eine wird mit Namen genannt. Die Geschichte steht in Lukas 24. Zwei Jünger sind auf dem Rückweg von Jerusalem in diese kleine Ortschaft. Und es heißt dort in dem Text, sie blieben niedergeschlagen stehen. Und sie sagen dann der Person, die sie treffen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen wird. Ja, das heißt, diese Worte, diese Beschreibung, niedergeschlagen, wir aber hofften, spricht von einer verlorenen Hoffnung. Keine Erweckung, keine gesellschaftliche Veränderung. Ach, es hat doch alles keinen Sinn. Wir ziehen uns zurück. Was soll es? War ein guter Versuch, aber jetzt müssen wir zur Realität zurückkehren. Das war's. Doch dann geschieht was. Diese zwei Nachfolger Jesu, völlig resigniert, mit zerplatzten Träumen, mit einer verloren geglaubten Zukunft, ein Wanderer geht auf einmal mit ihnen. Und als er ihnen die Schrift erklärt und aufzeigt, wo die Propheten von dem Messias sprechen und dass all das, was in Jerusalem geschehen ist, schon der Plan Gottes war, da geschieht etwas. Als das lebendige Wort, nämlich Jesus, sich zu ihnen gesellt und ihnen das geschriebene Wort auslegt, da passiert was. Und sie beschreiben es mit den Worten, unser Herz begann wieder zu brennen. Das Herz beginnt wieder zu brennen. Ihr Lieben, wenn der Auferstandene uns berührt und sein Wort zuspricht, dann weichen Enttäuschungen und Mutlosigkeit und unser Herz beginnt wieder zu schlagen. Es ist noch nicht aller Tage Abend, der Auftrag geht weiter. Geht hin und erzählt die gute Nachricht überall. Nimm das Mandat für Erweckung und Erneuerung in Kirche und Gesellschaft auf und gib es nie preis. Und die Emmaus-Jünger machen das, die gehen direkt. Das heißt ja dann, als Jesus das Brot nahm, weil sie laden ihn ein, zu Hause bei ihnen zu bleiben, da bricht er das Brot und in dem Moment erkennen sie. Es ist der Herr, es ist der Herr. Und dann gehen sie zurück nach Jerusalem, den gleichen langen Weg. Mutlosigkeit ist gewichen. Der Herr hat ihr Haupt erhöht. Ihr Lieben, und das ist aktueller denn je. Und es ist so wichtig, dass wir das Haupt erhebt bekommen und nicht sagen, ach, das war's jetzt alles. Wir warten jetzt nur noch auf das Ende. Ihr Lieben, diese Woche hatten wir ein Zoom-Meeting mit Leitern aus Zentralasien und mit Werner Nachtigall. Und es war einfach stark zu sehen, wie die Geschwister dort gesagt haben, ja, wir werden den Go-Day, den 27. Mai als Tag nutzen, um unsere Gemeinden zu ermutigen, dass jeder mit einer anderen Person spricht. Oder den Monat Mai nehmen als einen Monat, wo jeder versucht, wo jeder sich vornimmt, mit einer anderen Person über Jesus zu sprechen. Und dieses Jahr ist es ja so, dass am Pfingstsonntag von der weltweiten Evangelischen Allianz und vielen anderen Bewegungen eine Dekade, ein Jahrzehnt der Evangelisation ausgerufen wird. Und zwar nicht durch irgendwelche großen Veranstaltungen, sondern dadurch, dass glaubende Menschen an allen Orten überall auf dieser Erde sich vornehmen, ich werde wieder anfangen, von Jesus weiterzuerzählen. Ich finde es übrigens super, dass eine Gruppe von uns, von jüngeren Leuten, das jetzt seit einiger Zeit wieder regelmäßig auch offensiv auf der Straße macht. Aber hier geht es darum, dass jeder von uns wieder anfängt, mit anderen über Jesus zu sprechen. Auf vielfältige, kreative Weise. Und dazu musst du kein Evangelist sein, sondern du bist ja einfach nur ein Zeuge, weil du hast eine Geschichte zu erzählen, wie Jesus dein Haupt erhoben hat. Wenn du desillusioniert bist und nicht mehr an einen geistlichen Aufbruch glauben magst, wenn du die Hoffnung verloren hast, deinen Auftrag und deine Berufung leben zu können. Heute ist Auferstehungssonntag. Der Auferstandene erhebt dein Haupt und er gibt dir Rückenwind. Amen. Zweite Gruppe von Menschen, die verunsicherten Fischer am See Genezareth. Petrus und seine Freunde. Auch hier Enttäuschung, Resignation. Petrus sagt, ich gehe fischen. Die anderen sagen, wir kommen mit. Zurück in das vertraute Galiläa der Fischer. Vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, wenn man so viel hinter sich hat, emotional solch eine Berg- und Talfahrt gemacht hat. Ist vielleicht gar nicht schlecht, ins Vertraute zurückzugehen. Aber hier war es so, bei Petrus war da eine ganze gehörige Portion Enttäuschung über sich selbst dabei. Und er traut sich nicht wirklich mehr etwas zu. Und jetzt passiert ja was Interessantes. Wenn ihr die Geschichte lest, ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament. Die Jünger, sie sind unterwegs und sie fischen wieder mal. Und sie fischen nichts. Und am Ufer ist eine Person, die hat schon Feuer gemacht. Und sie sagt, werft das Netz doch nochmal aus. Und dann haben sie einen riesigen Fischfang. Und was passiert hier? Der Auferstandene begegnet Petrus und seinen Freunden genau an dem Ort, wo er einmal berufen wurde. Und er führt sie zurück an den Punkt ihrer Berufung. Denn es war ein wundersamer Fischzug damals, in Lukas 5 wird es beschrieben, wo Petrus die Berufung bekommt, du sollst ein Menschenfischer sein. Und hier ist es ein wunderbarer Fischzug von enttäuschten, mutlos gewordenen Jüngern und einem Petrus, der sich selbst gar nicht mehr über den Weg traut. Und es kommt eine Berufung zum Hirten. Okay? Ein Fischzug hier, ein Fischzug dort. Eine Berufung hier, eine Berufung da. Und Jesus verbindet das miteinander. Und da gibt es ja dieses denkwürdige, seelsorgerliche Gespräch, was Jesus bei einem Spaziergang am Strand mit Petrus hat. Und da erhebt er das Haupt des Petrus. Er erhebt ihn über seine eigene, über diese Mutlosigkeit. Petrus wird gestärkt. Er wird geheilt von der Enttäuschung über sich selbst und in seiner Identität gestärkt, sodass er am Ende wieder weiß, ja, ich bin jemand, der Jesus liebt. Nicht vollkommen. Ich habe es ja vermasselt. Aber ehrlich. Und das hat der Herr gesehen. Und das schätzt er. Amen. Wenn du verunsichert über dich selbst bist, wenn du zweifelst, ob Gott dir noch trauen, wenn du zweifelst, ob Gott dich noch brauchen kann, weil du es vermasselt hast, hey, heute ist Auferstehungssonntag. Der Auferstandene erhebt dein Haupt und er gibt dir Rückenwind. Amen. Und schließlich haben wir noch die Gruppe der suchenden Frauen am Gartengrab. Maria und andere. Und wir lesen davon in Lukas 24 und Johannes 20. Da ist einmal die Rede davon, dass die Frauen gemeinsam zum Grab kommen. Und da ist ein Engel und was sagt er ihnen? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und diese Worte machen die Frauen zu Botinnen der Auferstehungsbotschaft. Ihr Lieben, Gott hat diese Botschaft Frauen anvertraut. Sie kommen, um einen Leichnam zu salben mit kostbarer Nadel und sie gehen, um einen Lebendigen zu verkünden. Das ist doch eine Überraschung am Ostermorgen, oder? Sie wollten einen Leichnam salben und sie verkündigen einen lebenden Christus. Halleluja. Und was hier geschieht, ist der Auferstandene erhebt das Haupt dieser Frauen. Ja? Und ich möchte mal Folgendes sagen, damit erhebt er auch das Haupt all der Frauen, die niedergedrückt wurden und denen ihre Berufung zu leben verwehrt worden ist. Amen. Der Herr erhebt dein Haupt, auch als Frau, wenn du nicht die Freiheit hattest, deine Berufung leben zu dürfen, aufgrund von Vorurteilen und theologischen Falschauslegungen. Und dann haben wir Maria. Es heißt, sie saß bei der Gruft, bei dem Grab und weinte. Das heißt, Maria trauert um den Verlust der Liebe ihres Lebens. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann hört sie auf einmal eine Stimme, die Stimme eines Mannes, den sie für den Gärtner gehalten hat. Und diese Stimme sagt ihren Namen, Maria. Und sie erkennt, es ist Jesus. Was suchte Maria? Sie suchte Jesus. Und damit wird sie zu einem Beispiel für Menschen, die den Kontakt zu ihm scheinbar verloren haben und über die fehlende Erfahrung der Nähe Gottes trauern. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Ich habe den Zugang zu Gott verloren. Ich weiß nicht mehr, wie ich Jesus finden kann. Und wenn du das Empfinden hast, nicht zu wissen, wie du die Nähe Gottes finden kannst, dann möchte dich der Auferstandene heute bei deinem Namen ansprechen. Du bist mein. Und wenn du trauerst, weil du ihn vielleicht eine Zeit lang nicht so stark erlebt hast und dass du empfindest, als habest du die Liebe deines Lebens verloren, der Auferstandene ruft dich bei deinem Namen. Er erhebt dein Haupt und gibt dir Rückenwind, denn es ist Auferstehungsmorgen. Auferstehungsglaube ist nicht nur lebendiger Glaube, sondern auch lebendig machender Glaube. Ihr Lieben, Hoffnung, jemand hat das mal gesagt, Hoffnung ist ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern. Ist doch gut, ne? Die Hoffnung, die Gott uns schenkt durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, sie ist ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern. Und mit dem Auferstandenen in deinem Leben ist es nie aller Tage Abend. Gott hat immer einen Weg, auch wenn es scheinbar nicht weitergeht. Es ist nicht das Ende. Lass dir das niemals, niemals einreden. Der Auferstandene erhebt unser Haupt. Du wirst eingesetzt, wieder erhöht, zu Ehren gebracht, in Stellung positioniert, siegend und auf Augenhöhe. Der Herr richtet uns wieder auf. Er, der das Leben Korrektur gelesen hat, er erhebt dich über Tod und Todesfurcht und auch über Todeswunsch. Der Herr erhebt dich über Tod, Todesfurcht und Todeswunsch. Er erhebt dich über die alte Lebensweise mit den zwanghaften Verhaltensmustern. Er erhebt dich über alle Entmutigung und Enttäuschung. Wenn du desillusioniert bist und nicht mehr an den Auftrag und die Berufung glauben kannst, in meinem Namen werden sie das und das tun. Wenn du verunsichert bist und an dir selbst zweifelst, ob Gott dich noch gebrauchen kann. Wenn du entmutigt wurdest aufgrund deines Geschlechtes, deiner Nationalität oder deiner sozialen Stellung. Ihr Lieben, Gott gießt seinen Geist auf alle. Da ist nicht mehr Mann noch Frau, Grieche noch Jude, Knecht noch Freier. Gott erhebt dein Haupt, wenn du das Gefühl hast, seine Nähe verloren zu haben. Du denkst, er ist fern, wo finde ich ihn? Den mein Herz liebt. Er erhebt dein Haupt und dann hörst du ihn deinen Namen nennen. Dann lebt die Berufung wieder in dir auf. Dann fängt dein Herz wieder an zu brennen. Amen. Er ist es, der dein Haupt erhebt. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Und wenn du spürst, ja, ich bin so wie die suchenden Frauen, wie Maria. Ich suche ihn, aber ich finde im Moment den Zugang nicht. Wenn es dir so geht wie Kleopas und seinem Freund, ach ja, all die Hoffnung auf Erweckung und Durchbruch zerbrochen. Oder wenn es dir geht wie Petrus und den Jüngern, mutlos, enttäuscht auch über ihr eigenes Versagen. Der Herr ist hier, um dein Haupt zu erheben. Amen. Wenn du Befreiung brauchst von der Todesfurcht, er erhebt dein Haupt. Wenn du Freisetzung brauchst von den alten Gewohnheiten, er erhebt dein Haupt. Und wenn du neue Hoffnung brauchst, eine Tür der Hoffnung ist immer auf bei ihm. Amen. Möchte ich einladen, dass du das, was dich bewegt, was dich betrifft, dass du das Gott jetzt bringst. Und dass du sagst, Herr, ich lasse mein Haupt von dir erheben, gerade jetzt. Und so danken wir dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, um die Auferstehung Jesu, diese wichtige geistliche, theologische Wahrheit, zu einer existenziellen Erfahrung zu machen. Danke, Herr, du siehst diese kostbaren Menschen in diesem Raum und die zugeschaltet sind. Ich danke dir für meine vielgeliebten Schwestern und Brüder. Und ich danke dir, dass du ihnen dienst in diesen Augenblicken, wo sie dir ihr Herz entgegenhalten. Halt doch mal deine Hände so leicht hoch, wie wenn du dein Herz Gott hinhältst. Und er hebt dein Haupt. Er setzt dich wieder ein. Er erneuert den Zugang zu dem, den du von Herzen suchst. Er erneuert die Berufung, die auf deinem Leben liegt. Er sagt, okay, die eine Runde hast du verloren, aber es gibt eine neue Runde. Und er schenkt dir Hoffnung, nicht nur für dich, sondern auch für Gottes Handeln in dieser Welt. Halleluja. Danke, Herr. Lass dir gerade jetzt dienen durch den Heiligen Geist. Wir wollen einige Augenblicke einfach vor ihm sein. Wir müssen gar nicht viel reden. Aber lass ihn deinen Namen dir zusprechen. Lass ihn neu unterstreichen, wozu er dich gesetzt hat. Und lass dir neu eine tiefe Gewissheit schenken, dass Gott auch mit der Weltgeschichte noch nicht zu Ende ist. Halleluja. Halleluja. Kira Surya Rabakaras Stick. Halleluja. Halleluja. Sudaripe Baramandara Nasiriya Rabu. Shikiya Rabarabasa Bosnia Baradu. Lobanyara Suranyere Vehaveinu. Shekoronya Surabu. Siririririnya Suradela. Eshkiya Rabadu. Der Herr spricht ganz sanft zu deinem Herzen. Es ist für mich gerade so, wie wenn eine Mutter ihr Kind nimmt und ihr ein Wiegenlied singt. Es ist ganz viel Trost darin. Es ist ganz viel Wärme darin. Ganz viel Nähe. Empfang diese Nähe, die er dir jetzt vermittelt. In dieser Nähe kommt Trost. In dieser Nähe ist Kraft. Danke, Herr.